Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber, das sind unsere Themen.
Weltanschauung, mehr Orientierung für autonome Systeme durch tiefe neuronale Netze. Weltschmerz, selbstlernende Verfahren scheitern oft an den mathematischen Modellen. Spielwiese, Leipziger Forscher entwickeln eine aktive Netzwerkkarte gegen Cyberangriffe. Ausgerechnet, Algorithmen im Alltag, vierter Teil, der Bewerter. Und das digitale Logbuch, CryptoMOS.
Ein Statistiker sollte vielleicht mit an Bord sein, aber man braucht in vielen Bereichen auch den Domänenexperten und vielleicht jemanden, der die IT-Kenntnisse hat, um eben zum Beispiel auch die Daten entsprechend bereitzustellen. Also ich denke, sinnvoll ist da ein Teamansatz.
Ja, so beschreibt Frank Gräber von der KI-Schmiede MathWorks GmbH in Ismaning bei München sein Erfolgsrezept bei der Entwicklung von Systemen, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Peter Welchering, mein Kollege in Stuttgart, was bedeutet denn dieser Teamansatz, der ja auch von anderen Experten für die Entwicklung von KI-Systemen präferiert wird, für die KI-Strategie der Bundesregierung?
Ja, zumindest, dass da eine erhebliche Korrektur ansteht. Die ist ja auch schon des Öfteren von Experten gefordert worden. Denn hier handelt es sich ja um interdisziplinäre Teams, also um Ärzte und Automobilingenieure zum Beispiel, sogenannte Domänenexperten. Das sind Fachleute, die das Expertenwissen aus ihrem Bereich einbringen. Und dazu kommen dann eben Datenanalysten und Programmierer, Statistiker, aber vor allen Dingen Modellentwickler. Denn hinter jeder Anwendung in der künstlichen Intelligenz steht eine Art Erkenntnis- und Weltmodell. Und die Mathematiker, die sprechen dann gern von Funktionen, die sie beschreiben müssen und davon, was diese Funktionen eben voraussetzen. In der KI-Strategie der Bundesregierung sind all diese Aspekte vollkommen unterbelichtet. Insbesondere bei der Entwicklung von Anwendungen maschinellen Lernens, also spätestens seit zunehmend auf sogenannte Deep-Learning-Verfahren gesetzt wird, ist aber die Diskussion um genau diese Modellierung der Verfahren wieder intensiver geworden. Und dabei hat man dann auch gemerkt, ohne eine Diskussion der Modellierung kommen wir bei der Entwicklung von Deep-Learning-Verfahren eben einfach nicht mehr weiter.
Beispielhaft dafür ist ja die Diskussion über selbstfahrende Autos und die dafür dann benötigten KI-Verfahren. Dieser Bereich nimmt derzeit eine Vorreiterrolle ein. Das liegt nicht nur daran, dass man hier mit der Modellierung weiter fortgeschritten wäre, sondern in erster Linie wohl daran, dass die Erwartungen der Politik hier besonders hoch sind. KI-Experten verweisen deshalb auch immer wieder darauf, dass die Diskussion über Modellierung bei KI-Anwendungen in der Verwaltung, in der Justiz, eigentlich bei der Entwicklung von jedem Algorithmus in diesem Bereich sehr wichtig ist. Aber geführt wird sie gegenwärtig vor allen Dingen beim autonomen Fahren. Und deshalb haben wir diese Beispielanwendung auch mal genauer uns angeschaut.
Automatisiertes Fahren, da geht es ja los mit der sozusagen Aufnahme der Sensordaten. Am Ende müssen ja auch die Objekte, die erkannt werden und die Umgebung des Fahrzeugs genutzt werden, um zum Beispiel festzustellen, wo kann das Fahrzeug überhaupt langfahren. Dass man eben entsprechend die Daten hat, auch um dann die künstliche Intelligenz in so einem Fahrzeug zu trainieren, dass man genügend Szenarien in der wahren Welt sozusagen abgefahren ist, aufgezeichnet hat und für das Trainieren nutzt.
Berichtet Frank Gräber, der bei der MathWorks GmbH die Anwendungsentwicklung leitet. Aus den Sensordaten, die Kameras, Radar- oder Ultraschallsysteme, Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler liefern, werden nicht nur Trainingsdaten gewonnen, sondern auch zusätzliche Validierungs- und Testdaten. Mit den Validierungsdaten wird gemessen, ob ein System überlernt, also ob es die Trainingsdaten schlicht auswendig gelernt hat. Um das zu verhindern, muss das Training vor der Phase des Auswendiglernens abgebrochen werden. Doch diese Daten reichen noch nicht.
Es gibt gewisse Szenarien, die man nicht unbedingt aufzeichnen will, wie zum Beispiel Unfallsituationen, die man aber auch braucht, um am Ende das Fahrzeug so zu trainieren, dass es eben nicht in solche Situationen kommt. Da gibt es eben Simulationsumgebungen, mit denen man synthetische Daten erzeugen kann, die dann auch wieder für das Trainieren genutzt werden können, um kritische Situationen nicht in der wirklichen Welt erfassen zu müssen.
Werden diese Simulationsdaten dann mit den realen Fahrdaten zusammengeführt, muss der Datenanalyst noch einen weiteren Punkt beachten.
Wenn man daran denkt, wie die Fahrzeuge sozusagen ihre Umgebung erfassen mit Radar oder mit Laserscannern und dergleichen, dass natürlich auch passieren kann, dass mit beliebig vielen anderen Fahrzeugen auf der Straße, die mit ähnlichen Sensoren arbeiten, da auch Einflüsse gegenseitig auf Fahrzeuge existieren können und dass man sowas vielleicht dann simuliert. Also man braucht beides definitiv.
wie die Sensoren zu ihren Daten kommen und wie Daten durch Simulationen erzeugt werden, das muss bei der Modellierung des Lernverfahrens berücksichtigt werden. Das neuronale Netz muss also den Kontext, aus dem die Daten entstanden sind, mitlernen. Die Eingabedaten werden dabei in vielen hundert Schichten des neuronalen Netzes verarbeitet. Bei Lernverfahren mit neuronalen Netzen, die mehr als 100 Schichten nutzen, hat sich der Name Deep Learning eingebürgert. Anwendungsingenieur Christoph Stockhammer erläutert den Unterschied.
Der Ansatz ist eigentlich der, dass Deep Learning eine Subkategorie, wenn man so will, vom maschinellen Lernen ist. Das heißt, das ist ein Spezialfall davon, in dem man einfach neuronale Netze zum einen einsetzt und zum anderen neuronale Netze, die sehr viele Schichten haben. Das heißt, Deep Learning ist immer auch Machine Learning, aber es gibt auch Machine Learning, das kein Deep Learning ist.
Mit einer Deep Learning-Strategie kann das System Entscheidungen auf einer abstrakteren Ebene treffen als ein einfaches System für maschinelles Lernen. Es wird dadurch autonomer, weil es auch in völlig unbekannten Situationen sicherer und schneller entscheidet. Dafür ist allerdings der Lernaufwand auch sehr hoch. Denn die zu jeder Neuronenschicht gehörenden Gewichte, die im neuronalen Netz entscheiden, was mit einem Eingabewert geschieht, müssen jeweils mit einem Gewichtungswert versehen werden. Das erfordert sehr viel Rechenzeit, zahlt sich aber später im Einsatz aus.
Und da werden Deep Learning-Verfahren eben nicht nur beim autonomen Fahren eingesetzt, sondern auch bei Lageeinschätzungen in der Politik, in der Verwaltung oder bei den Militärs. Welche Rolle spielt bei solchen konkreten Einsätzen denn der Kontext der Datenentstehung, Peter?
Ja, der schlägt sich unter anderem bei den Gewichtungen nieder und hat damit natürlich direkten Einfluss auf die Verarbeitung der Rohdaten und der Eingabedaten. Also dieser Einfluss ist erheblich. Im neuronalen Netz wird damit nämlich sozusagen die Umwelt der Daten mit abgebildet.
Das stellt natürlich hohe Anforderungen an die Auswahl der Trainingsdaten.
Ja, und da wird leider noch viel zu oft und viel zu tiefgehend einfach geschlampt. Deshalb ist auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Statistikern, Programmierern, Datenanalysten und den sogenannten Fachleuten aus ihren Domänen, also aus dem jeweiligen Anwendungsgebiet, auch so wichtig. Und bei solchen Deep-Learning-Verfahren, da hat sich eingebürgert, eine Auswahl der gewonnenen Daten als Trainingsdaten herauszunehmen, eine zweite Auswahl als Validierungsdaten vorzusehen. Und im ersten Schritt wird also mit den Validierungsdaten geprüft, ob ausreichend trainiert wurde, das eben noch nicht überlernt wurde. Und im zweiten Schritt wird dann mit Testdaten ermittelt, ob das System die gelieferten Ergebnisse bringt. Und dabei kommt der Simulation von Testdaten dann eine immer größere Bedeutung zu.
Ja, welche Bedeutung hat die Simulation von Testdaten für die Verifikation und Kontrolle von KI-basierten Algorithmen?
Also inzwischen kann die einfach nicht mehr weggedacht werden, sie ist unglaublich wichtig. Sie ist allerdings auch schon älter. Erste Forschungen dazu gab es schon in den 1980er Jahren, aber das wurde dann nicht so richtig weiter verfolgt, als in der Folgezeit eben KI-Projekte so ein bisschen aus dem Blick der Forschungspolitiker gerieten. Und deshalb stehen wir da jetzt wieder so ein bisschen am Anfang, aber diese Simulation hat eine sehr interessante Perspektive. Denn die Testdaten, die können damit vertretbarem Aufwand auf eine bestimmte Situation hin angelegt werden. Also wenn man etwa wissen möchte, wie sich das selbstfahrende Auto oder ein bestimmtes Assistenzsystem in solch einer Situation verhalten wird, wie also bestimmte Entscheidungsprozesse im neuronalen Netz laufen.
Mit welchem Aufwand ist das übertragbar auf andere Anwendungsfälle?
Für jeden Anwendungsfall muss ein Daten- und Umweltmodell her, aber dann können auch für den Einsatz einer solchen Software für die Prognose beispielsweise von Einbrüchen im sogenannten Predictive Policing mit einer solchen Simulation Testdaten generiert werden, um abzuklären, ob sich die Software regelgerecht verhält, also ob die getroffenen Entscheidungen dann auch die sind, die erwartet worden sind. Der bevorzugte Einsatzbereich bisher sind allerdings fahrerlose Systeme und unbemannte Flugobjekte. Und bei letzteren ist so eine Simulation auch aus Kostengründen wichtig, denn da wird ja der trainierte Algorithmus idealerweise auf ein eingebettetes System portiert. Also da fliegt kein PC mit, sondern ein Embedded System. Und bevor der Code dann eben auf dieses Embedded System kommt, sollte auch mit solchen simulierten Testdaten die Leistungsfähigkeit des trainierten Algorithmus eben ausreichend überprüft worden sein.
Über Deep Learning sprach ich mit Peter Welchering. Danke.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter unter
DLF
Forschung.
Maschinelles Lernen und Deep Learning Strategien, die werden auch immer mehr eingesetzt, um Cyberangriffe zu erkennen. Zum Beispiel dann, wenn es darum geht zu entdecken, Wenn sich Angreifer schleichend an ein Behörden- oder Firmennetzwerk ranmachen, um Hintertüren aufzuspüren oder Schwachstellen zu entdecken. Wissenschaftler der Universität Leipzig entwickeln zusammen mit Partnern aus der Industrie und der öffentlichen Hand ein System, das solche schädlichen Aktivitäten erkennt und dann abkapselt. Das System heißt Xploits, arbeitet zunächst auf einer aktiven Netzwerkkarte und soll dann später in die Cloud wandern. Jörn Hoffmann und Professor Martin Bogdan haben mir das System erklärt.
Beim Projekt Xploits ist das Besondere, dass der Angreifer in Sicherheit gewiegt wird und dabei quasi auf ein virtuelles System umgeleitet wird, also auf ein System, das eigentlich das Gleiche macht wie das Originalsystem, aber nicht mehr das Originalsystem ist. Und da kann sich der Angreifer dann in Anführungszeichen austoben. Und der Sinn dahinter ist, dass man die Strategie und das Vorgehen des Angreifers nicht nur analysieren kann, sondern auch Rückschlüsse auf den Angreifer selbst sichern kann, die dann auch gerichtsfest sind. Man muss dabei allerdings bedenken, dass unser System nicht für Angriffe wie Ransomware oder Viren oder Denial-of-Service-Attacken aus sind, sondern auf intelligent angelegte Angriffe in Großkonzerne oder Regierungseinrichtungen, bei denen es in erster Linie nicht darum geht, etwas zu behindern oder Geld zu erpressen, sondern insbesondere lange Zeit unbemerkt im System zu verbleiben und dann auf Dauer wichtige Informationen abzuschöpfen, ohne dass der Angegriffene bemerkt, dass er im Fokus eines Angriffs steht.
Solche Angriffserkennungssysteme gibt es ja schon. Wie unterscheidet sich jetzt Xploits von existierenden Systemen?
Ja, das ist richtig. Es gibt einen ganzen Zoo an Angriffserkennungssystemen. Wir basieren jetzt nicht auf einer Host-Angriffserkennung, also normale Bürorechner oder so, sondern wir gehen da auf den Server und dort verwenden wir eine Container-Virtualisierung. Das ist was relativ Neues, wo man kleine Microservices abkapselt und die dann eben untersucht.
Heutzutage wird ja wahnsinnig viel mit künstlicher Intelligenz gemacht, mit Mustererkennung. Welche Methoden der Algorithmen kommen denn bei Ihren Systemen zum Einsatz?
Also bei unserem System kommen zunächst mal die klassischen Methoden, wie sie auch bei Virenscannern und so weiter eingesetzt werden. Also Methoden, die Angriffsmuster versuchen zu erkennen. Wobei wir auch auf graphbasiertem Pattern Matching arbeiten. Das heißt, dass man guckt, in welcher Art und Weise man angegriffen wird. Das heißt, dass auch wir mit Verfahren des maschinellen Lernens dort einsetzen. Insbesondere hat sich bei uns herauskristallisiert, dass sich Support-Vektor-Maschinen dort als sehr vorteilhaft erwiesen haben.
Das sind
haben.
Was für Maschinen? Support-Vektor-Maschinen?
Support-Vektor-Maschinen sind spezielle Verfahren des maschinellen Lernens, die eine Klassifikation von unterschiedlichen Klassen hervorbringen. Der Vorteil von diesem Verfahren ist, dass sie im Gegensatz zu vielen anderen Lernverfahren in einer Anwendung immer das optimale Ergebnis erreichen, mathematisch gesehen.
Sie sagen, wir haben hier eine Containerlösung und zusätzliche Hardware. Und so eine Hardwarelösung kann zwar abgedatet werden, man kann eine neue Firmware draufspielen, aber irgendwann stellt man fest, dass sie vielleicht den neuen Anforderungen, die man jetzt erkennt, gar nicht mitgehen kann. Ist eine Hardwarelösung nicht ein bisschen hinderlich angesichts der enormen Dynamik, die Schädlingsattacken haben?
Also aus unserer Sicht natürlich nicht, sonst würden wir es ja nicht machen. Wir sehen da zwei große Vorteile drin. Der erste Vorteil ist, wenn der Angreifer auf ein System geht, und der Angriff wird erkannt. Wir können ja nicht laufend mitschneiden aus Datenschutzgründen, was auf dem Rechner passiert. Das heißt, in dem Augenblick, wenn wir glauben, dass ein Angriff stattfindet, müssen wir ein zusätzliches System dazuschalten, was eine plötzliche Last ergeben würde. Und das könnte der Angreifer bemerken. Deswegen eine extra Hardware, die diese Last abfedert und entsprechend dann parallel dazu dem Angreifer zeigt, dass sich da eigentlich nichts getan hat. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir nicht eine klassische Hardware nehmen, die nur auf festen ICs programmiert ist, sondern mit sogenannten FPGAs läuft. Das heißt, dass wir jederzeit sehr schnell dieses System rekonfigurieren können und damit uns auf neue Anforderungen einstellen können.
Wie stellen Sie sich denn konkret ein marktreifes Produkt vor?
Zwei Dinge, die wir dort machen. Das eine ist Auskopplung von Technologie. Das basiert jetzt beispielsweise Mitte des nächsten Jahres wird das Produktreif sein, die sichere Netzwerkkarte. Also man schneidet dort einen Teil einer Technologie raus und macht da draußen ein separates Produkt. Da entsteht eine sichere Netzwerkkarte in Zusammenarbeit mit dem BSI. Und dann die zweite Sache, das Großsystem sozusagen, das Gesamtsystem, da können wir uns eine cloudbasierte Lösung vorstellen. Wir sind ja jetzt schon im Container drin, das ist eine klassische Cloud-Lösung. Das kann man dann mieten und der wird gleichzeitig im Hintergrund dann getestet, ob da jetzt irgendwie ein Angriff stattfand und kann dann eben darauf reagieren.
Das waren Martin Bogdan und Jörn Hoffmann von der Universität Leipzig über das Angriffserkennungssystem Xploits.
Ausgerechnet. Algorithmen im Alltag. Folge 4: Der Bewerter.
Unterschrift oder PIN-Eingabe. Wenn es an der Kasse zum Bezahlen geht, dann werden ganz oft sehr komplexe Entscheidungen getroffen, unbemerkt in einem Rechenzentrum. Und zwar dann, wenn mit Karte gezahlt werden soll. Ein Scoring-System im Hintergrund wiegt ganz oft ab, ob die billige, aber risikoreiche Lastschrift mit Unterschrift reicht oder doch das teure, aber von der Bank garantierte PIN-Verfahren zum Einsatz kommen soll. Nur ein Beispiel dafür, wo überall automatisierte Bewerter, sogenannte Scoring-Systeme, am Werk sind. Piotr Heller kennt noch mehr davon.
Scoring ist per se nicht schlecht. Die Frage ist eben, wie steht die gesellschaftliche Kontrolle darüber aus?
Lorenz Matzat von Algorithm Watch spricht einen wichtigen Punkt bei Scoring-Algorithmen an. Algorithmen kennen erstmal keine Vorurteile, keine Sympathien und unterliegen keiner Tagesform. Sie könnten Menschen also im Prinzip objektiv beurteilen und werden bereits vielerorts eingesetzt. Im Onlinehandel entscheiden sie, wer auf Rechnung einkaufen darf und wer nur gegen Vorkasse. Bei großen Unternehmen sortieren sie Bewerber vor. In den USA hat ein Algorithmus in den letzten 20 Jahren die Rückfallwahrscheinlichkeit von über 1 Million Straftäter vorhergesagt. Und in China entsteht ein Sozialkreditsystem, das auf Grundlage des Verhaltens der Bürger über Karrierechancen oder Reisefreiheit entscheiden soll. Das Problem ist aber, die Objektivität dieser Systeme ist nur ein Versprechen, das hart erarbeitet werden muss. Wie funktioniert also das Scoring, etwa am Beispiel der Schufa?
Input.
Was da einfließt offiziell auf jeden Fall, sind Sachen wie: Zahlen Sie regelmäßig wegen mir einen Kredit zurück? Haben Sie Rechnungsausfälle?
Die Schufa selbst gibt an, 200 Einzelvariablen verarbeiten zu können. Im Schnitt habe sie pro Verbraucher aber 10 Informationen, mit denen sie einen Bonitätsscore berechnet.
Output.
Der Output bei der Schufa konkret ist eine Zahl, die heißt zum Beispiel 87%. Damit würden Sie zum Beispiel keinen Kredit bekommen, in der Regel. Wenn Sie jetzt online einen beantragen wollen, dann hat diese Online-Bank vermutlich auch, nicht nur, aber auch eine Schnittstelle zur Schufa, wo sie dann anhand Ihrer Adresse abfragt, ob Sie kreditwürdig sind.
Konkret heißt die Methode hinter dem Scoring-Algorithmus logistische Regression. Sie berechnet, wie wahrscheinlich ein Ereignis, etwa ein Kreditausfall, aufgrund verschiedener Variablen ist.
Systemgrenzen.
Wie man so einen Score berechnet, ist kein großes Geheimnis. Dieses Geheimrezept ist eben, welche Daten fließen da ein und wie werden die bewertet? Also welchen Faktor geben die dem Score?
Die Kritik an der Schufa und ein grundlegendes Problem der Scoring-Algorithmen ist nämlich, dass nicht offengelegt wird, wie stark die einzelnen Variablen ins Gewicht fallen. Doch es gibt gute Gründe, diese Informationen unter Verschluss zu halten. Sie sind ein Geschäftsgeheimnis und die Geheimhaltung erschwert es, dass Leute das System austricksen. Auf der anderen Seite macht diese Geheimniskrämerei eine gesellschaftliche Kontrolle der Bewerter praktisch unmöglich. Die Experten von Algorithm Watch wollten das gemeinsam mit Partnern ändern und baten Menschen darum, ihnen ihre Schufa-Auskunft zuzuschicken.
Und diese Tabelle haben wir dann ausgelesen, haben eben um demografische Angaben gebeten, wie Alter, Geschlecht, Jahreseinkommen etc. Und haben versucht nachzuvollziehen darüber, wie da vielleicht diese Informationen zustande kommen, ob da eben auch solche Sachen Einfluss haben, wie auch Wohnort, eben Alter und vielleicht auch Herkunft. Das ist uns in dem Grad nicht gelungen, weil wir haben zu wenig Daten bekommen, auch zu wenig repräsentativ. Also wir haben nur einen bestimmten Ausschnitt der Gesellschaft erreichen können.
Hier kommt ein wichtiger Aspekt von Scoring-Algorithmen ins Spiel. Wenn man zum Beispiel nicht will, dass der Wohnort oder die Herkunft bei der Bewertung einer Person eine Rolle spielt, dann reicht es nicht, diese Informationen einfach aus dem Input zu streichen.
Performance.
Das Besondere ist in einer gewissen Weise, dass es auch sogenannte Proxy-Variablen gibt. Das heißt, Sie können anhand bestimmter Anhaltspunkte dann noch einen Schluss auf einen eigentlich nicht angegebenen Anhaltspunkt geben.
So kann etwa die Adresse der Bank Aufschluss darüber geben, wo jemand wohnt. Oder die Körpergröße verrät, ob jemand wahrscheinlich eine Frau oder ein Mann ist. Schwer kontrollierbar wird so etwas, wenn Scoring-Algorithmen mittels maschinellem Lernen selbst festlegen, wie stark sie die einzelnen Variablen gewichten. Denn dabei können sie Vorurteile entwickeln. Ein Beispiel. Der Online-Händler Amazon soll einem System beigebracht haben, Jobkandidaten mit einem einfachen Punktesystem vorzusortieren. Irgendwann habe man aber festgestellt, dass der Scoring-Algorithmus Frauen diskriminiert. Und zwar ohne das Geschlecht der Bewerber zu kennen, heißt es in einem Reuters-Bericht zu dem Thema. Was war passiert? Das System hatte mit Daten der letzten 10 Jahre gelernt, in denen relativ wenige Frauen eingestellt worden waren. Anscheinend hat es sich beigebracht, Hinweise wie die Mitgliedschaft in Frauenvereinen oder Abschlüsse von reinen Mädchenschulen im Lebenslauf als etwas Negatives zu interpretieren. Wie also könnte die geforderte Kontrolle solcher Algorithmen aussehen? Eine Methode sind Audits, bei denen man den Input nur leicht variiert, etwa an Stellen, die auf das Geschlecht hindeuten, und dann schaut, ob das den Output verändert. So kann man prüfen, ob ein Algorithmus diskriminierend ist, ohne im Detail zu wissen, wie er funktioniert.
Algorithmen im Alltag, das war Teil 4 der Reihe von Piotr Heller. Nächste Woche dann geht es um den Virenjäger.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 1208.
Uns Bayern sagt man ja manchmal nach, dass wir das Maß aller Dinge sind. Da ist schon ein Körnchen Wahrheit dran. Aber wir wollen jetzt einmal nicht so eingebildet sein. Der Bayer ist pragmatisch. Wir haben unsere Währung und die ist nicht der Euro oder früher die D-Mark gewesen, sondern das ist die Maß. Der Euro-Schein ist ein Stück Papier, während die Maß ist ein goldenes Nass. Und wenn wir kleinere Beträge brauchen, also zum Beispiel wenn wir unseren sehr alten, klapprigen Fiat kaufen müssen, weiß, wir haben jetzt in Bayern auch stolze Automobilfabriken, aber sagen wir mal so einen ganz abgeranzten Fiat, dann zahlen wir den mit ein paar halbe Hell. Das ist dann die halbe Maß, mit der Bayer zahlt. Wir haben einen Chefprogrammierer aus Indien bei uns in der Fabrik, das ist der Herr Singh. Und die Inder haben manchmal komische Ideen. Jetzt am Wochenende hat er uns den Auftrag gegeben, der Angie und mir, dass wir bei den Robotern einmal die Währungen abgleichen. Schau dir diese Roboter einmal an, Angie, haben die eine Währung? Und die Angie sagt, können wir mal den Robert fragen? Der Robert ist unser Lieblingsroboter. Ein fauler Hund, aber wir mögen ihn einfach. Robert, sag mal, hast du eine Währung zum Abgleichen? Und der Robert denkt ein bisschen nach und dann hebt er seinen Kopf und dann sagt er, was lange währt, wird endlich gut. Robert, du sollst jetzt kein deutsches Sprichwort da sagen, sondern du sollst mir sagen, was du für eine Währung hast, die du jetzt zum Beispiel mit der Emily, die neben dir steht, abgleichen kannst. Und da sagt die Emily, ich habe eine Kryptowährung, wir alle haben eine Kryptowährung. Ach so, sagt der Robert, das habe ich noch gar nicht gewusst. Das ist die künstliche Intelligenz, die versteckt sich manchmal hinter Nichtwissen. In Wirklichkeit weiß es natürlich ganz genau. Was ist eine Kryptowährung, fragt die Angie. Das ist vielleicht eine verschlüsselte Maß. An dem Wochenende kommen wir nicht direkt weiter. Der ein oder andere Roboter hat ein Bitcoin. Manche haben ein Twitter. Andere haben ein Facebook-Coin. Wir wissen nicht, wie wir das angleichen sollen. Und deswegen sage ich zur Angie, jetzt gehen wir in den Biergarten. Und da trinken wir direkt unsere Goldwährung, nämlich eine schöne halbe Hell. Da sagt die Angie, lieber ein Weizen. Da sage ich, ist auch eine halbe. Kann ich mir davon einen Fiat kaufen? Freilich.
Das digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File closed.
Facebook soll wegen eines Datenskandals mehrere Milliarden US-Dollar zahlen. Das ist die erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Wegen gravierender Datenschutzverstöße im Zuge des Cambridge Analytica-Skandals muss Facebook in den USA, Medienberichten zufolge, eine Strafe von 5 Milliarden US-Dollar zahlen. Die US-Verbraucherschutzbehörde FTC stimmte demnach dem milliardenschweren Vergleich zu. Die Analysefirma, die im US-Präsidentschaftswahlkampf auch für den damaligen Kandidaten Trump arbeitete, hatte die Daten von bis zu 87 Millionen Nutzern bei Facebook abgegriffen. Der Einigung müsse das US-Justizministerium noch zustimmen. FTC und Facebook äußerten sich nicht zu dem Vorgang.
Frankreich verabschiedet eine Digitalsteuer.
Der französische Senat hat diese Woche der Einführung einer nationalen Digitalsteuer zugestimmt. Die Steuer betrifft vor allem international tätige Internetunternehmen wie Google, Amazon, Facebook und Apple. Die Konzerne sollen 3% Steuern unter anderem auf online erzielte Werbeerlöse zahlen. Die Einführung einer EU-weiten Digitalsteuer war im März am Widerstand mehrerer Mitgliedsländer gescheitert. Die US-Regierung kündigte eine Überprüfung an, ob die geplante Steuer in Frankreich gegen internationales Handelsrecht verstößt.
Ärzte sollen Apps verschreiben können.
Das Bundeskabinett hat diese Woche einen Entwurf von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, beschlossen. Das Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation soll die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranbringen. Demnach sollen Patienten bestimmte Gesundheits-Apps für mobile Endgeräte bei Vorlage eines entsprechenden Rezeptes künftig von der Krankenkasse bezahlt bekommen. Bei den Apps handelt es sich um digitale Tagebücher für Diabetiker oder Anwendungen für Menschen mit Bluthochdruck. Damit sollen Patienten und Mediziner über den Verlauf der Erkrankung informiert werden.
Donald Trump darf Kritiker nicht auf Twitter blockieren.
Dem US-Präsidenten folgen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter 62 Millionen Menschen. In der Vergangenheit hatte Donald Trump mehrere seiner Follower blockiert, damit diese seine Tweets nicht mehr lesen und beantworten können. Mehrere Betroffene hatten dagegen geklagt. Ein Berufungsgericht in New York gab ihnen jetzt recht. Das Vorgehen Trumps sei nicht vereinbar mit dem ersten Verfassungszusatz, der die Meinungsfreiheit schützt, heißt es in dem Urteil.
Der Einsatz von Microsoft Office 365 an Schulen könnte unzulässig sein.
Zumindest darf die Software in der Standardkonfiguration an Schulen wegen Problemen für die Privatsphäre der Nutzer derzeit nicht verwendet werden. Zu diesem Schluss kommt der hessische Datenschutzbeauftragte Michael Ronellenfitsch, weil personenbezogene Daten von Kindern und Lehrern in der Cloud gespeichert würden. Auch wenn die zugehörigen Server in Europa stünden, seien die Informationen einem möglichen Zugriff US-amerikanischer Behörden ausgesetzt. Öffentliche Institutionen in Deutschland hätten eine besondere Verantwortung hinsichtlich der Zulässigkeit und Nachvollziehbarkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten, heißt es in der Begründung.
Monaco erklärt sich zum ersten Staat mit flächendeckendem 5G.
Das gab das Fürstentum diese Woche bekannt. Der Stadtstaat setzt dabei ganz auf die Technologie des chinesischen Huawei-Konzerns. Unter anderem will die Feuerwehr Monacos den neuen Standard nutzen. Sie will mit von Drohnen gelieferten Bildern das Territorium in Größe von gerade einmal 200 Fußballfeldern in Echtzeit überwachen.
Sternzeit 13. Juli. Kleiner Schritt, Riesensauerei. Preisfrage: Was ist auf dem ersten Foto zu sehen, das je ein Mensch auf dem Mond gemacht hat? Die staubige Landschaft? Die Erde am Himmel? Ein Müllsack? Der Fußabdruck eines Astronauten? Vermutlich würden die meisten sofort den Müllsack ausschließen. Doch tatsächlich hat Neil Armstrong als erstes den Beutel voller Abfälle aufgenommen, den er in den Mondstaub geworfen hatte, noch bevor er selbst den Mond betreten hat. Die NASA hat praktisch alle Dokumente zu den Apollo-Flügen veröffentlicht, so auch die Listen der Motive auf den verschiedenen Filmrollen. Sie dokumentieren ein fatales Zeichen. Die Menschheit dringt auf einen weiteren Himmelskörper vor, doch bevor ein Mensch seine Fußspuren im Staub hinterlässt, ist der Müll schon da. Allerdings war es technisch notwendig, alle nicht mehr benötigten Materialien aus der Landefähre auf dem Mond zurückzulassen. Das Fahrzeug war extrem eng und für den Start zurück in die Mondumlaufbahn musste es so leicht wie möglich sein. Somit hatten die Astronauten Lebensmittelverpackungen, Urinbeutel und anderen Müll in dem etwa einen Meter großen Stoffbeutel gesammelt. Als Neil Armstrong außen auf der Landefähre stand, hat ihm Buzz Aldrin von innen den Müllsack in Reichweite getreten, damit er ihn über die Reling werfen konnte. Bei den folgenden Apollo-Missionen wurde kurz vor dem Rückstart jeweils noch ein weiteres Mal Müll entsorgt. Die Landung von Apollo 11 mag ein kleiner Schritt für einen Menschen gewesen sein, war aber vor allem ein Riesensprung für einen Müllsack.
Müssen wir reisen? Diese einfache und doch sehr komplexe Frage steht gleich bei Streitkultur zur Debatte. Um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.